Jeder Mensch hat wahnsinnig viele Fähigkeiten und Kompetenzen. Es geht nur darum, rauszufinden, wo man gut drin ist und dann ab die Post.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die Erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Meine heutige Gästin hat mal gesagt, ich schöpfe meine Kraft daraus, dass die Herkunft irgendwann eine geringere Rolle spielt. Sie ist die Vorkämpferin für soziale Herkunft in Deutschland und hat bereits vor vielen Jahren angefangen, sich einzusetzen, aber eben auch ihre Geschichte zu teilen. 2001 wandern ihre Eltern aus der Ukraine aus, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland. Doch hier angekommen beziehen sie Hartz IV und Natalia kommt in Augsburg in eine Übergangsklasse. Die Schulzeit beschreibt sie so: Ich hatte selten das Gefühl, dass man an mich glaubt. Von der Realschule ging es aufs Gymnasium, sie macht danach zwei Ausbildungen, landet über Umwege in England und beginnt dort einen Masterstudiengang in Politik. Danach geht's nach Berlin, sie schreibt sehr viele Bewerbungen und kassiert sehr viele Neins. Doch ein Nein lässt sie nicht gelten, bekommt ihren ersten Job und setzt sich seither für soziale Herkunft in Deutschland ein. Mit ihrer Organisation Netzwerk Chancen möchte sie Menschen Zugänge und Aufstieg ermöglichen. Für mich ist sie eine Inspiration und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Natalia Nepomniachtcha. So, und da ist sie, die wunderbare Natalia. Sie ist mir live und in Farbe zugestaltet, als sie mir gerade erzählt, aus dem wunderschönen Wiesbaden. Herzlich willkommen, ich freue mich.
Hallo Tijan, ich freue mich auch sehr, dass wir wieder das Vergnügen haben. Das ist ja war schon beim letzten Mal wunderschön, dass ihr nachgesagt habt, es war so flüssig, wie einfach nur ein Gespräch und so angenehm.
Das stimmt. Und jetzt again, wir müssen das sozusagen, wahrscheinlich verabreden wir uns innerlich immer so in gewissen Abständen und gucken dann, über was wir sprechen. Bei dir gibt's so viele Sachen und wir sprechen natürlich auch für meinen Podcast hier über deine persönliche Geschichte, aber die Zuhörenden da draußen wissen, dass ich diesen Podcast immer mit etwas starte, was mir bei meinen GästInnen auf Social Media aufgefallen ist. Und bei dir ist mir sehr viel aufgefallen. Ich habe mich aber für eine Sache entschieden. Und zwar habe ich gesehen, du bist noch auf Facebook aktiv, Natalia.
Also ich weiß nicht wirklich, ob ich das aktiv nennen würde. Es ist so, dass ich seit kurzem erst auf Insta bin. Ich habe mich da sehr, sehr lange dagegen gewehrt, weil ich eigentlich nicht so der Bild-Video-Mensch bin. Deshalb mochte ich ja oder mag ich immer noch LinkedIn so gerne, weil ich lieber schreibe.
Ja.
Und seitdem ich aber Insta habe, habe ich einfach meinen Insta-Account mit meinem Facebook-Account verlinkt. Und wenn ich bei Insta was poste, wird es automatisch bei Facebook gepostet. Aber ich mache jetzt keine extra Posts für Facebook, das nicht.
Ja, das hatte ich dann gesehen, dass die Verknüpfung ist und ich musste aber so eben grinsen, weil ich gedacht habe, also ich habe auch noch ein Facebook-Profil, aber es ist so, es kommt mir vor wie aus einer anderen Zeit und ich bin da irgendwie, glaube ich, noch aus nostalgischen Gründen und eben auch wegen Instagram. Und du hast es gerade gesagt, du hast seit neuestem auf Instagram angefangen. Hast du denn das Gefühl, da erreichst du nochmal andere Leute, auch speziell mit deiner Geschichte als auf LinkedIn? Oder ist es deckungsgleich?
Ich glaube, es sind schon oft dieselben Menschen, aber mit anderen Themen. Also auf Insta kann ich ja über Stories einfach ein bisschen mehr Privates zeigen. Ich bin gerade in einem Hotel, wo ich ein paar Sachen nicht so wahnsinnig schön und sauber fand und die konnte ich auch dann wunderbar gestern Nacht per Insta zeigen und das ist natürlich nichts, was ich jetzt per LinkedIn posten würde.
Aber you never know. Ich meine, auf LinkedIn sieht man mittlerweile auch sehr, sehr viele private Posts. Vielleicht kommen wir dazu noch. Natalia, ich habe in der Intro schon einiges über dich erzählt und ich glaube, dass sehr viele Menschen dich auch schon kennen, beziehungsweise auch deine Geschichte schon kennen, auf dem Zettel haben. Mich würde interessieren, wenn die kleine Natalia, also die Jugend-Natalia, jetzt auf die Natalia jetzt guckt, was würde sie denken?
Boah, krasse Scheiße, glaube ich, würde sie denken, was draus geworden ist. Also ich habe gerade ein Video und Film gedreht mit Michael Kessler. Das ist ja schon so ein Promi-Ding, der auch im Fernsehen ist. Und dass mich irgendjemand anfragt, dass ich ein Video mit Michael Kessler drehe, das hätte sich die kleine Natalia bestimmt nie träumen lassen können. Und auch, dass ich mit dir spreche, das ist ja auch schon mega, mega geil. Von daher, die wird sich denken, boah, krass.
Feierst du selber deine Erfolge?
Also feiern nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie in eine Bar gehe oder in einen Club. Clubben gehe ich generell nicht, weil ich ja auch keinen Alkohol trinke und generell laute Musik nicht mag. Aber ich feiere gerne mit meinem Team, dass ich sie ganz offen anrufe und sage immer, dass unser gemeinsamer Erfolg ist und dass sie auch total stolz drauf sein können, dass wir uns auch mal treffen. Mein Team ist ja quer durch Deutschland verteilt. Wenn ich in deren Stadt bin, dass wir uns zusammensetzen und auf jeden Fall in meinem Fall alkoholfrei darauf anstoßen, was wir alles Tolles erreicht haben.
Muss ich dir mal meinen alkoholfreien Gin schenken und schicken, sehr den gerne. Ich jetzt investiert habe.
Habe ich gesehen, Laori war das.
Ne? Laori, genau. Der schmeckt auch richtig gut, weil ich habe ja auch vor 2,5 Jahren, jetzt fast 3, aufgehört, Alkohol zu trinken. Ehrlich gesagt, einfach erstmal so wegen irgendwie Pandemie, dann gab es nicht so richtig Veranstaltungen und so. Ich bin eher so eine Gesellschaftstrinkerin gewesen. Und ich muss sagen, mir fehlt wirklich nichts. Aber interessant ist, und das wird dir ja bekannt vorkommen, wie oft man darauf angesprochen wird, dass man nichts trinkt. Also wenn man trinkt, ist es in Ordnung. Wenn man nichts trinkt, ist man so, oh mein Gott, was ist los, schwanger, whatever. Bei mir kommt immer noch dazu, aus religiösen Gründen, wo ich immer so denke, hä, what? Also insofern eint uns das auch, genauso wie das Thema soziale Herkunft. Ich finde, wenn man deinen Weg beobachtet und den deutschen Diskurs sieht, kann man schon sagen, dass du diejenige bist, die dieses Thema in Deutschland überhaupt auf die Agenda gebracht hat, weil ich erinnere mich, dass wir häufig mal in Diskursen unterwegs waren, Diskussionen, ob jetzt auf Social Media oder in Real Life, und wir natürlich sehr viel so über das Thema Gender gesprochen haben, das ist auch wichtig. Aber du hast dann irgendwann angefangen, das Thema soziale Herkunft überhaupt aufs Parkett zu bringen, aufs politische Parkett. Kannst du dich erinnern an die Anfänge, als du angefangen hast, stärker darüber zu sprechen? Hast du dann voll oft so gedacht, warum bin ich jetzt hier wieder die Einzige im Raum, die das irgendwie sieht? Warum macht das niemand anders?
Nee, ich habe mich nicht gefragt, warum das niemand anderes macht, sondern ich war eher sauer, dass niemand das Thema anfassen möchte und wie viel Gegenwind man bekommt. Frauen, glaube ich, haben ja auch sehr, sehr viele Jahrzehnte dafür gebraucht, um ernst genommen zu werden, um wirklich Veränderungen zu erreichen. Und wir haben damit ja relativ frisch angefangen, so 2018 war das mit dem Thema soziale Diversität. Und ich war eher perplex, wie oft ich gehört habe, ja, es hat doch jeder die gleichen Chancen, es wird doch niemand diskriminiert aufgrund der sozialen Herkunft, das ist doch alles Schwachsinn. Die Bildung ist in Deutschland kostenfrei, das heißt, dass hier jeder und jede die gleichen Chancen hat. Also ich habe einfach wahnsinnig viel Gegenwind erfahren. Zum Glück bin ich jemand, wenn er Gegenwind bekommt, dann mache ich einfach weiter und denke mir, der Person möchte ich es zeigen und dann mache ich einfach weiter.
Ist es das, was dich auch antreibt, so eine gesunde Mischung aus Bock haben, was auf die Beine zu stellen und gleichzeitig auch so, das erlebe ich auch manchmal, kenne ich von mir selber, so manchmal auch wirklich so angepisst, in angenervt sein. Trotz, ist es das, was dich antreibt?
Nicht nur trotz, aber sicherlich auch. Unter jedem Post, den ich irgendwo mache, kommt wirklich meistens, hör auf zu jammern, in Deutschland kann jeder alles erreichen. Oder es kommentieren Menschen, die aus der Mittelschicht kommen und oder sogar aus der Oberschicht zum Teil und sagen, ja, ich hatte es auch schwer, ich musste auch für mein Studium lernen, ich musste mich in der Schule auch anstrengen, da gibt es gar keine Unterschiede. Und dieses wirklich absolut fehlende Bewusstsein dafür, wie krass das ist, sich aus Hartz IV hochzuarbeiten und dass wir weiterhin Millionen von Menschen in diesem Land haben, die wirklich im Existenzminimum leben, das treibt mich auf jeden Fall an, das erstmal auf die Agenda zu setzen, aber auf jeden Fall mich auch für Veränderungen einzusetzen.
Und genau das tust du mit dem Netzwerk Chancen. Ich habe es schon erwähnt in der Intro. Da kämpfst du für den sozialen Aufstieg in Deutschland und setzt dich eben genau für diese Menschen ein. Du hast auch deine persönliche Geschichte. Hast du denn das Gefühl, dass diese jahrelange Arbeit, die ihr auch vor allem, finde ich, vorangetrieben habt, dass die jetzt so langsam Früchte trägt?
Ich würde sagen, es ist ein vorsichtiges Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass der Fachkräftemangel sich in den letzten 4 Jahren, seitdem wir das machen, enorm verschärft hat. Und dementsprechend sind Unternehmen so hungrig nach neuen Talenten, nach jungen Menschen, dass sie natürlich irgendwie versuchen, in alle Ecken zu schauen und irgendwie alles abzugrasen, wo sie vielleicht noch nie waren. Und wenn wir dann kommen und sagen, ja, wir haben hier eine Zielgruppe, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet, dass sie dann auf jeden Fall offener sind. Aber ich glaube, das gehört schon zur Wahrheit dazu, dass sie es nicht nur aus rein altruistischen Gründen sind und auch nicht nur, weil sie wirklich denken, ja, wenn ich jetzt sozial divers werde, mache ich mehr Umsatz und mehr Gewinn und bessere Teams. Ich glaube, das ist wirklich ganz oft einfach nur der Punkt, dass sie tatsächlich auf der Suche nach jungen Menschen sind. Aber es spielt uns in die Karten und ich freue mich trotzdem über jedes Unternehmen, was uns unterstützt und damit natürlich auch zum sozialen Aufstieg beiträgt.
Und wenn du hast es gerade vorhin gesagt, oft dachtest du so, warum
behandelt das Thema eigentlich niemand anderes oder warum findet es im Diversity-Diskurs nicht statt? Ich hatte vor kurzem ein Posting gelesen, da konnte ich es sehr nachempfinden und ich erinnere mich an eine Diskussion, wo wir beide zu Gast waren. Du warst vor Ort, ich war zugeschaltet, wo wir uns die Bälle zugespielt haben hinsichtlich auch der Vergütung in dem Bereich. Ich meine, deine Arbeit ist so wichtig und so stark und jeder sagt es. Jeder sagt es immer, jetzt mal allgemein Diversity, ne? Oh, es ist super wichtig und ja, das kennst du auch. Frau Unaran, das ist so wichtig, die Arbeit, die Sie machen, so. Wenn es aber darum geht, dafür zu bezahlen, ob es jetzt Speaking-Tätigkeiten sind, ob es tatsächlich Engagement ist, ob es die Einbindung des Unternehmens oder des Vereins oder der Stiftung, whatever ist, dann immer so, ja, da haben wir jetzt wirklich kein Budget. Warum ist das so? Weil das Thema immer noch nicht die Priorität hat oder woher kommt das?
Ich denke, das hängt vom Unternehmen ab und am Ende ist es so, dass Budgets ja auf jeden Fall von oben verteilt werden und ich glaube, dass das generell so ist, dass für wirkliche Diversity-Maßnahmen generell relativ wenig Budget da ist. Aus meiner Erfahrung gibt es oft relativ viel Budget für Marketing, also da sagt man tatsächlich, ja, lass uns mal bunte Kampagnen machen und zeigen, wie toll divers wir sind, Role-Model-Kampagnen und so weiter und so fort, das ist immer ganz großartig, aber dafür gibt es auf jeden Fall mehr Geld, als wirklich um was zu tun, also wirklich soziale AufsteigerInnen zu fördern, vielleicht auch mal Workshops einzukaufen, überhaupt darüber zu lernen, was sind denn unbewusste Vorurteile, wie muss ich mich denn überhaupt verändern in meinem Mindset, in meinen Prozessen, in meinem Denken, um wirklich Veränderungen zu erreichen. Und weil das, glaube ich, nichts ist, was man nach außen so toll bunt verkaufen kann, ist dafür tatsächlich oft zu wenig Budget da.
Und das ist wiederum total nervig, finde ich, allein, dass man dafür argumentieren muss. Also einerseits muss man dafür argumentieren, dass man auch den Platz am Tisch bekommt und auf der anderen Seite, dass man für den Platz am Tisch genauso oder überhaupt bezahlt wird. Das nervt mich auch immer ungemein, aber ich glaube, wir beide haben das ganz gut hinbekommen, dass die Leute das verstehen, dass unsere Präsenz, unser Engagement, unsere Arbeit eben tatsächlich auch Geld kostet, weil wir das nicht nur für Luft und Liebe machen, in deinem wie in meinem Fall mittlerweile auch Menschen dahinter sind, die einfach Arbeitsplätze haben. Ich finde es auch mal geil, wenn dann was das Unternehmen oder da arbeiten Leute. Ja, was glaubt, also ich meine, glaubt man wirklich, dass das einfach so vom Himmel fällt? Das sind natürlich Dinge, die häufig nicht beachtet werden.
Ich glaube, sie denken, wir sollten froh sein, dass wir unsere Botschaften verbreiten dürfen und wir sollen doch total dankbar sein, dass sie uns zuhören und dass sie uns eben diesen Platz am Tisch, wie du sagst, auch geben und wollen überhaupt nicht wahrhaben, dass das etwas ist, was für sie wahnsinnig wertvoll ist und wo sie wirklich auch Wertschöpfung generieren können draus.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil auch das habe ich häufiger den Eindruck und ich finde, man merkt es, manchmal ist es gar nicht die Art, also die Kommunikation an sich, sondern tatsächlich die Art, also es ist eher subtiler. Es tut immer gut zu wissen, dass man so ein Sparring hat und jemanden, die das tatsächlich auch erlebt. Wenn wir gerade über Geld sprechen, habe ich mich gefragt, wie ist jetzt dein Verhältnis zu Geld?
Also ich verdiene gut, ich arbeite bei EY und kann mich da überhaupt nicht beklagen. Ich glaube, ich hätte mir noch vor 3, 4, 5 Jahren nie träumen lassen können, dass ich mal so viel Geld verdienen werde und bin da unglaublich dankbar für, spende auch viel und sehe das als absolutes Privileg. Generell aber natürlich typisch für soziale AufsteigerInnen habe ich trotzdem wahnsinnige Angst, dass es irgendwie wegfällt. Also ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich jetzt so absolut sicher bin. Mein Verlobter und ich wollen jetzt zusammenziehen und er würde gern kaufen. Ich bin vermieten, weil ich mir denke, oh Gott, kaufen, das ist so ein Risiko. Und dann hätten wir den Druck, dass wir jetzt die nächsten Jahrzehnte so viel verdienen wie jetzt. Und was ist, wenn irgendwas passiert und ich meinen Job verliere? Also das sind, glaube ich, Gedanken, die vielleicht andere Menschen, die daran gewohnt sind, dass so eine gewisse Basis an Einkommen immer da ist, das sind wahrscheinlich Gedanken, die sie so gar nicht haben.
Was war das Schönste, was du dir von deinem Geld, als du dein Geld hattest und auch selbst sozusagen verdient hast, geleistet hast? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, absolut. Übrigens habe ich es noch nie irgendwo erzählt, aber ich denke, das ist auch nichts Peinliches. Und zwar lasse ich mir die Haare entfernen am ganzen Körper.
Oh mein Gott, danke dir, dass du das dauerhafte Haarentfernung
genau,
ist
und
das
zwar
Beste,
so einen,
was es gibt. Nee,
absolut, Tijen, ja, und dazu gibt es eine geile Geschichte. Ich habe hier in München gewohnt, als ich meine zweite Ausbildung gemacht habe, mega arm, hatte überhaupt kein Geld und habe so lange davon geträumt und ich musste immer am Odeonsplatz umsteigen. Ich habe so an der U6 gewohnt und damals unten, da wo die U6 Richtung Garching abfuhr, da war so ein riesengroßes Plakat für so ein Heimfernungsinstitut mit so wunderschöner glatter Haut und ich habe mir das immer so angeschaut mit 17, 18 und dann habe ich ganz kurz mit mir die Preise angeguckt, dachte ich mir, Natalia, gleich wieder vergessen, das wirst du nie bezahlen können. Und genau bei dem Institut lasse ich mir das jetzt seit ja mittlerweile schon über einem Jahr tatsächlich machen. Das war wirklich so lange, über 10 Jahre ein Traum von mir und das gönne ich mir jetzt tatsächlich.
Oh mein Gott, es ist so witzig, weil du wirst es nicht glauben, ich war gestern hier in München bei meiner tollen Kosmetikerin, liebe Grüße an Sarah an der Stelle, und die auch mal einfach mal den ganzen Body hier. Lustig, und ich hatte das vor kurzem auch in einem Interview, da hat mich jemand gefragt, was das Schönste, was dir passiert ist, und dann habe ich nur so scherzhaft gesagt, dauerhafte Haarentfernung. Wir beide haben ja dunkle Haare und jeder kann vielleicht mal ein bisschen weiterdenken, dass diese Haarpracht überall der Fall ist, ja. Und das ist auch etwas, was mich total genervt hat. Und wenn man dann ausländische oder jetzt in meinem Fall türkische Wurzeln hat, du wirst dem einfach nicht Herrin, ja. Und ich erinnere mich auch, als ich das erste Mal mir das leisten konnte, das ist ja auch nicht gerade günstig. Und als ich vor allem die Erfolge gesehen habe, ey, der Hammer, es ist so schön. Aber es ist toll, dass du das sagst. Und ich finde es aber unabhängig jetzt davon, dass ich gerade so lachen muss, ich finde es wirklich auch ein schönes Beispiel aufzuzeigen, wenn man diese Träume und Visionen hat und wenn man das dann irgendwann erreicht hat, dass man sich das eben auch leisten kann. Ist es das, was du mit Netzwerkchancen auch erlebst bei den Menschen, die ihr begleitet, denen ihr die Möglichkeit gibt, durch die Türen zu gehen, dass dieses Aufstieg, ja, wie auch immer man das jetzt definiert, dass das damit auch kommt, zu wissen, ich kann etwas jetzt erreichen, mir gönnen?
Über mir gönnen war das ja oft so einen privaten Aspekt hat, sprechen wir tatsächlich nicht so oft mit unseren Mitgliedern. Da geht es vielmehr darum, herauszufinden, wo sie gut drin sind, wo ihre Stärken sind und welche Jobs dazu passen. Weil das natürlich ganz oft Menschen sind, die sind jetzt bei uns nicht mehr Jugendliche, im Schnitt 28 in unserem Fall. Und das sind ganz oft Menschen, die schon eine Ausbildung, ein Studium abgeschlossen haben, aber trotzdem merken, dass sie sich nie damit beschäftigt haben, wo sie gut drin sind und das überhaupt die richtige Ausbildung für sie war. Und die haben zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Coach zu bekommen, eine Mentorin zu bekommen, Kontakt zu sehr vielen Unternehmen, die offen mit ihnen darüber sprechen können, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist ja, glaube ich, auf jeden Fall der erste Schritt zur Selbstverwirklichung. Erstmal rauszufinden, wo bin ich gut drin und dann im besten Fall auch einen Job zu bekommen, der mich erfüllt. Und ich glaube, wenn man so einen Job hat, wo man gut drin ist, der einen oder eine erfüllt, dann verdient man hoffentlich auch irgendwann genug und kann sich auch kleine Sachen gönnen wie eine dauerhafte Haarentfernung.
Da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema.
Aber spricht niemand drüber, das ist ja der Punkt. Das ist schon so ein bisschen
ich
so tabu.
Weiß.
Ne?
Es ist alles tabu, meine Liebe. Ich habe ja auch in Startups mit weibliche Gesundheit investiert, Soft-Tampon, Gleitgel, Erotik, ja, das ist ja auch sowas, wo alle mal so, pssst, wo ich mir so denke, ey, niemand würde zugeben, auf einer Erotikplattform unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz ist es eine Branche, die total floriert, ja. Also das ist immer, ich finde, es ist immer gut, Dinge aus- und anzusprechen. Vor allem kommt es immer, finde ich, drauf an, wie man das macht. Und ich finde, das machst du wunderbar. Du hast sehr viele Interviews gegeben, bist in Talkformaten zu Gast. Du hast in einem Interview, aber ich glaube auch schon einigen gesagt, als du arbeitslos warst, hast du irgendwie über 80 Bewerbungen geschrieben. Von vielen hast du nicht mal irgendwie Feedback bekommen, ne? So. Wenn jetzt Leute zuhören und genau in so einer Situation sind, dass sie sich gerade bewerben, umorientieren, entweder Neins bekommen oder gar keine Reaktion. Was hat dir damals geholfen, was du anderen mitgeben kannst?
Also mir hat damals auf jeden Fall mein bester Freund geholfen. Bernhard, wenn du zuhörst, liebe Grüße. Der ist immer noch mein bester Freund. Er hat ganz viele Tiefs erlebt, ganz viele Absagen, ganz viel Geheule und hat immer gesagt, nein, du bist hervorragend ausgebildet, du hast so viel drauf, du wirst auf jeden Fall etwas finden. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die genau sowas sind, was Bernhard für mich war. Die Trost spenden, die aber auch zum richtigen Zeitpunkt sagen, nee, komm, jetzt schreibst du noch ein paar Bewerbungen oder überlegst dir, dass du mal zu Netzwerkveranstaltungen gehst, also versuchst dich mit Menschen zu umgeben, die in diesem Bereich schon einen Einstieg geschafft haben. Wobei ich ehrlicherweise generell sagen würde, in meinem Fall ist es so 2012, 2013 gewesen, also vor 10 Jahren. Und ich glaube, der Arbeitsmarkt gerade zum Thema Berufseinstieg ist wirklich einfacher geworden durch den Fachkräftemangel. Insofern würde ich wirklich sagen, wenn ihr euch bei Unternehmen bewerbt, die euch nicht mal antworten, vergesst die, dann sind sie nicht die richtigen für euch und ihr sind es überhaupt nicht wert, denen nachzuweinen. Und ich würde wirklich, glaube ich, mich mit Leuten vernetzen, bei LinkedIn, mit RecruiterInnen, sie anschreiben, ob man mal sich unterhalten kann über Stellen, die es gibt, dass man Interesse hat. Es ist gerade wirklich so, dass die Unternehmen so hungrig sind nach jungen Menschen, nach Fachkräften, dass, glaube ich, ganz viele tatsächlich sich auf solche Gespräche einlassen. Und die, die es nicht tun, die haben für mich den Schuss nicht gehört.
Total. Dieses Game hat sich total verändert und gewandelt. Ich kenne es auch noch anders. Ich hätte, glaube ich, selber einfach Geld dafür bezahlt, dass ich irgendwo ein Praktikum mache. Am Ende habe ich es, glaube ich, auch, weil ich dann irgendwie natürlich Miete bezahlt habe und eher drauf gezahlt habe, als dass ich bezahlt wurde. Das ist heute, finde ich, undenkbar. Es gibt mit Sicherheit noch Orte, wo man denkt, okay, so wie du sagst, Schuss nicht gehört. Aber das hat sich total verändert, dass die Unternehmen sich bei den Talenten bewerben müssen und nicht andersrum. Ich habe das vorhin gesagt, irgendwie hast du natürlich für dich diese intrinsische Motivation, weiterzukommen, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Wo kommt es bei dir her? Das eine ist ja irgendwie Familiensetting, man kriegt gewisse Dinge mit oder auch nicht, Werte. Aber ist das so, dass du schon immer so motiviert warst, gesagt hast, ich möchte jetzt hier was erreichen? Hat sich das mit der Zeit entwickelt?
Das war bei mir tatsächlich, glaube ich, schon immer so. Also ich war schon in der Grundschule in Kiew immer so die Ärmste, weil irgendwie die Eltern von gefühlt fast allen anderen MitschülerInnen sich nach der Wende schnell berappelt haben. Klar, die haben auch fast alle ihre Jobs verloren, weil es die ganzen Planbetriebe einfach nicht mehr gab. Aber damals hat einfach jeder verkauft. Man hat irgendwas verkauft, für was anderes gekauft. Das war so der Volksjob in den 90ern in Kiew. Und meine Eltern waren so gefühlt die einzigen aus unserem Umfeld, die dieses Game nicht mitgespielt haben oder auch gar nicht dafür gemacht waren, glaube ich. Und insofern, es gab auch kein wirkliches Arbeitslosengeld damals in der Ukraine und wir waren wirklich bettelarm. Und trotzdem waren mir Noten irgendwie immer wahnsinnig wichtig. Und ich wurde natürlich gehänselt, weil ich eben nur getragene Klamotten hatte, die allerbilligste Wurst irgendwie auf der Semmel und so weiter. Aber ich habe mir so ein bisschen Respekt verschafft, weil ich gute Noten hatte. Vielleicht auch, um das zu kompensieren. Der Gedanke kommt mir gerade erst. Aber mein Vater war auf jeden Fall immer sehr ehrgeizig für mich. Also ich bin ja auch ein sehr spätes Kind. Mein Vater war 37. Beziehungsweise, ich glaube, für heutige Verhältnisse gar nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, aber ich glaube, für damalige Verhältnisse waren meine Eltern schon sehr alt. Meine Mutter war 33, mein Vater war 37. Also in unserem Umfeld waren das mit Abstand so die ältesten Eltern. Genau, und mein Vater, weil ich auch Einzelkind bin, war immer sehr ehrgeizig für mich. Und ich glaube schon, dass er mir das auch mitgegeben hat, für sich zu kämpfen. Wobei sein größter Traum war immer, dass ich Lehrerin werde. Also ich glaube, der hat sich nie da irgendwie davon geträumt, dass ich mal im Fernsehen bin oder dass ich ein eigenes Unternehmen nebenberuflich leite oder bei EY arbeite. Natürlich versteht er auch nicht, was EY macht, aber dass ich bei einem großen globalen Konzern irgendwie arbeite, das ist komplett jenseits seiner Vorstellungskraft.
Lustig, deine Eltern wollten, dass du Lehrerin wirst. Offensichtlich etwas, wo man es auch greifen kann. Bei mir war es irgendwie entweder sowas wie Ärztin oder Juristin. Auch das kennt man vielleicht auch aus Familien, die eine bestimmte Migrationsbiografie haben, weil es häufig so ist, es ist was Greifbares, kann man nutzen. Familie kann es nutzen, eine Lehrerin, eine Ärztin, eine Medizinerin, Juristin ist immer tatsächlich eine sichere Bank. Und mir geht es ähnlich, dass meine Eltern das lange nicht verstanden haben, was ich mache. Jetzt, genau wie du sagst, wenn man dann irgendwo in diesem Fernseher ist, dann wird immer eingeschaltet. Mein Vater hat mich gestern angerufen, meinte so, ja, also mir sagst du nie, wann du im Fernsehen bist. Und der Mehmet muss mir das immer sagen. Dann sage ich, ja, ich vergesse es manchmal einfach tatsächlich. Und über WhatsApp bist du ja so schwierig zu erreichen, weil mein Vater ist auch schon über 80. Und das ist dann immer. Aber ich finde es auch so schön, ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Ende geht auch immer, finde ich, alles zurück auf den Stolz der Eltern. Wenn man den Stolz der Eltern in den Augen sieht, was wir geschafft haben, also das ist häufig auch so meine Belohnung für den harten Kampf, ehrlicherweise, dass ich dann oft denke so, ja, jetzt bin ich mega stolz, ich kann mit denen essen gehen, ich lade die ein, oh mein Gott, das Schönste ist irgendwie die eigene Karte rauszuholen und mit der Karte zu bezahlen das erste Mal. Kennst du das, fühlst du das auch?
Also das mit der Karte bezahlen auf jeden Fall auch, wir sind ja 2001 ausgewandert und damals gab es in der Ukraine entweder noch gar keine Karten oder wir wussten nicht, wie man an sowas rankommt, also es war so etwas komplett aus einer komplett anderen Welt. Aber natürlich ist es so, dass ich das absolut kenne, auch die Eltern einzuladen und auch ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich auch keine Sorgen mehr um mich machen brauchen, dass ich jetzt einen Stand in meinem Leben erreicht habe, wo ich eher sie unterstütze, wo sich das schon umgedreht hat und natürlich auch das Gefühl zu haben, auch wenn sie nicht wirklich verstehen, was ich mache, das verstehen sie ehrlicherweise bis heute nicht, weil sie auch kein Deutsch sprechen und klar, sie sehen, ich bin irgendwie im Fernsehen, aber sie verstehen ja nicht wirklich, was ich da sage. Aber ich glaube, sie verstehen, dass es mir gut geht, sind da auf jeden Fall auch stolz und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass auch die Tatsache, dass sie ausgewandert sind, sich auf jeden Fall ausgezahlt hat und auch die Tatsache, dass sie sich immer um mich gekümmert haben, mir sehr viel Liebe und Zuneigung geschenkt haben, dass das auf jeden Fall alles Früchte getragen hat.
Natalia, du hast vorhin gesagt, dass dir Sprache auch wichtig ist, weil, ne, deswegen auch LinkedIn der Ort, das kenne ich auch. Ich glaube auch, dass für uns beide oder auch Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, wie wir sie haben, Sprache immer Teilhabe ist und Partizipation am Ende des Tages schafft. Wir haben eine Verbindung. Ich bin bei der Stiftung Lesen Botschafterin und du bist im Stiftungsrat der Commerzbank.
Stiftung.
Commerzbank, Stiftung, genau. Warum ist dir das so wichtig, also auf der einen Seite das Thema Sprache und dort auch das Engagement?
Das Thema Sprache ist, glaube ich, wichtig, weil man sehr viel unterschiedlich ausdrücken kann und weil die Sprache wahnsinnig viele Nuancen hat. Und als jemand, der Deutsch erst mit 11 angefangen hat zu lernen, fallen mir vielleicht auch bestimmte Sachen auf, die Menschen, die als Baby oder als Kind schon angefangen haben, Deutsch zu sprechen, vielleicht gar nicht so auffallen. Aber in der Tat finde ich, dass Deutsch eine sehr schöne Sprache ist, die ich super gern nutze. Das ist auch meine Muttersprache mittlerweile. Und ich bin auf jeden Fall sehr gerne jemand, der versucht, sich möglichst eloquent und vielfältig auszudrücken. Und was die Commerzbank Stiftung angeht, genau wie du schon sagst, ich bin im Stiftungsrat seit etwa einem Jahr. Die Arbeit dort macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude. Die Stiftung fördert unterschiedliche Projekte aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, aber auch Soziales. Und Soziales ist genau der Bereich, den ich betreue. Und was ich sehr schön finde, wir fördern sehr viele Projekte, die neu sind, die relativ klein sind, die gerade erst starten. Und ich kann mich noch wahnsinnig gut daran erinnern, wie es war, als ich mit Netzwerk Chancen begonnen habe, 2016, und keine Stiftung uns auch nur 2000 Euro geben wollte. Das war wirklich, wirklich schwer. Natürlich hat sich das jetzt verändert. Und dafür setze ich mich auch im Rahmen unserer Stiftungsarbeit ein, dass wir auch wirklich nicht nur die fördern, die riesengroße Fundraising-Bereiche haben, wo irgendwie Leute Vollzeit nur Anträge stellen, sondern dass wir tatsächlich auch in die investieren und die unterstützen, die ehrenamtlich irgendwo was anfangen, ein kleines Projekt, wo sie Lesepatinnen zur Verfügung stellen oder andere wunderbare soziale Sachen, und dass wir sie unterstützen und ihre Arbeit etwas leichter machen und vielleicht auch effektiver.
Ja, ich finde das so toll. Das kennst du dann auch, wenn man in so Gremien reinkommt, wo man die Erfahrung, die man selber gemacht hat, zum Beispiel im Fundraising, zum Beispiel beim Thema Sponsoren bekommen und eben eine Förderung bekommen, dass man das dann selber umsetzen kann und sagen kann, hey, ich kenne die andere Seite, ihr Lieben, ja, die hier auch am Tisch sitzt. Und bitte achtet mal genau darauf, dass das Geld nicht immer dahin geht, wo es erwartbar ist, sondern wo man auch vielleicht mal sagt, komm, denen geben wir mal eine Chance. Weil du und ich, wir haben ja auch irgendwann Menschen getroffen, die uns dann am Ende doch eine Tür geöffnet haben und gesagt haben, ja, an die glaube ich, die hat es irgendwie drauf und die wird tatsächlich auch ihren Weg gehen. Und den bist du auch gegangen. Und Natalia, ich habe ja immer in meinem Podcast schnelle Fragen und auch für dich habe ich schnelle Fragen vorbereitet. Eine meiner Lieblingsfragen kommt, nämlich zum Anfang. Typfrage, jetzt bin ich sehr gespannt. Hund oder Katze?
Beides.
Okay, ich dachte schon, jetzt kommt nur Katze, aber ich bin natürlich hier als Hundefreak unterwegs, ja. Gibt es etwas in deinem Leben, wovon du dich besser trennen solltest?
Handy im Bett.
Machst du es auch?
Ja, absolut, jeden Abend.
Ich bin sogar häufiger, ich sag's jetzt hier, aber mit meinem Handy in der Hand schon eingeschlafen. Aber weißt du was, dann können wir beide einfach auf Instagram live gehen und dann schlafen wir einfach nur. Das wäre vielleicht auch ein Story-Format. Was war der verrückteste Traum, den du jemals hattest?
Oh Gott, muss ich wirklich nachdenken. Ich habe das Gefühl, ich habe schon mal geträumt, einen Oscar zu gewinnen. Auf jeden Fall, obwohl ich gar keine Schauspielerin bin.
Was hast du gesagt? Danke. Ich danke euch allen.
Ja, eigentlich schon mich so bei den Eltern bedankt, bei dem damals imaginären Partner und stand natürlich in einem wunderschönen Kleid da.
Ich wollte gerade sagen, was hattest du an? Das wollte ich jetzt natürlich wissen. Ein wunderschönes Kleid.
Ich glaube genau, ein langes, smaragdgrünes Kleid.
Oh mein Gott, ich habe es vor Augen. Man muss es nur visualisieren, dann wird es irgendwann Wahrheit. Ich werde auf jeden Fall dir fest applaudieren, wenn es soweit ist und dich feiern.
Im nächsten Leben. Ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen.
Ja, dann sind wir beide Schauspielerinnen. Ich wollte tatsächlich früher Schauspielerin werden.
Dito.
Und ich war auch in so einer Theater-AG in der Schule. Nur wurde mir dann irgendwann attestiert, ich würde das okay machen, aber nicht so gut, als dass es soweit wäre. Wobei, wenn ich danach gehen würde, wäre ich auch nicht heute da, wo ich bin, weil viele Leute immer gesagt haben, du machst okay, aber nicht so gut. Also insofern kann das auch ein Anreiz sein. Was machst du, um gute Laune zu bekommen?
Ich höre Podcasts. ganz unterschiedliche, ganz gerne True Crime tatsächlich.
Oh, das liebe ich auch.
Weil mich das komplett so rausholt aus meinem Alltag und dann ist man ganz woanders und so ganz gespannt.
Ja, und vor allem, ich bin eigentlich ein total schreckhafter Typ. Also wenn ich dann abends durch die Gegend laufe, erschrecke ich mich immer, wenn irgendjemand hinter mir läuft, ne? Aber diese True Crime-Geschichten, das ist übrigens auch das einzige Format, das mein Mann und ich zusammen hören können. Verschiedene Formate, ne? Zeitverbrechen und wie sie alle heißen. Mhm. Besonders spannend finde ich, so in diese Psychogramme einzutauchen von den Leuten, von den Köpfen, weil ich immer denke, das geht doch gar nicht so. Und das erklärt zu bekommen, ist auch genau meins. Du musst für dich und deine Familie kochen. Was gibt's?
Ich bestelle. Also das ist immer der beste, also wenn man irgendwo so einen Steckbrief ausfüllen muss, da ist ja immer irgendwie so ein Funfact, nennt man das genau. Und mein Funfact ist immer, dass mein Herd jungfräulich ist. Also ich wohne jetzt seit 7,5 Jahren in meiner Wohnung und mein Herd habe ich noch kein einziges Mal benutzt.
Aber es ist nicht so, dass du die Küche umfunktioniert hast zum Kleiderschrank oder so, das hat ein Freund von mir gemacht. Dass
nee,
man
das
Schuhe
nicht.
Im Regal hat und so, wo ich so dachte, ey, wow.
Also nee, ich habe schon noch so Geschirr und Besteck.
Also Geschirr gibt's.
Genau, Geschirr gibt's, aber ich habe weder, also ich besitze keine Pfanne und keinen Topf.
Ja, also auch das ist ähnlich. Ich glaube, wenn ich alleine wohnen würde, wäre das auch so. Ich besitze das natürlich, muss aber zugeben, dass ich einfach keine Passion fürs Kochen habe. Es ist nicht so, dass, ich glaube, das geht allen so, dass man es nicht kann. Kochen kann man, lernen auch. Ich habe keine Passion und vor allem keine Geduld.
Das ist auch absolut in Ordnung. Es muss für mich nicht jeder alles können.
Ja, total. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
Für die Menschen, die mich umgeben. Also für meine Eltern, für meinen besten Freund, für mein Team bei Netzwerk Chancen, für meinen Verlobten. Also auf jeden Fall für ganz tolle Menschen, die mir auch in den schwierigsten Momenten auf jeden Fall Trost und auch Hoffnung schenken.
Natalia, ganz zum Schluss unseres wunderbaren Gesprächs noch eine Frage. Was ist so die wichtigste Botschaft, die du denen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest, die ihren Weg weitergehen?
Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Glaubt auf jeden Fall an euch, egal wie viele Menschen es gibt, die euch erzählen, dass ihr nichts drauf habt. Jeder Mensch ist talentiert, jeder Mensch hat wahnsinnig viele Fähigkeiten und Kompetenzen. Es geht nur darum, rauszufinden, wo man gut drin ist und dann ab die Post.
Ab die Post, folgt der wunderbaren Natalia, wo auch immer ihr es wollt. Habt im Blick, Facebook ist connected mit Insta, folgt ihr vor allem auf LinkedIn. Sie beherrscht das LinkedIn-Game strong. Folgt Netzwerk Chancen. Und wie gesagt, unsere beide Verbindung über das Thema auch Stiftung lesen und den Stiftungsrat der Commerzbank Stiftung ist auch eine gute Geschichte. Also auch das ist wichtig, weil ich finde, Sprache formt unser Sein und unser Bewusstsein. Natalia, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, hat mich auch super gefreut.